habe das Privileg, heute über Jesu Worte zu sprechen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn man über Jesus spricht, braucht man ganz besonders den Heiligen Geist. Weil wir brauchen was Göttliches, damit wir Göttliches verstehen. Es ist sonst nicht so naheliegend wie andere Dinge. Und gerade wenn man in die Kirche geht oder Konfi gemacht hat, dann hat man diese Phrasen auf jeden Fall schon mal gehört. Aber sie lösen in uns nicht unbedingt ein Feuerwerk aus. Also das, was es gemacht hat mit den Leuten, als sie das zum ersten Mal gehört haben, da war ganz viel Dynamit drin. Und deswegen würde ich gerne, bevor ich jetzt in meinen Vortrag gehe oder in meine Lehre, mit euch noch mal kurz beten und um den Heiligen Geist bitten, damit er uns Jesus zeigt und erklärt, wer Jesus ist. Ja, wir brauchen Göttliches, um Gott verstehen zu können. Wenn du willst, kannst du einfach mal deine Augen schließen und kurz ruhig werden nach all dem Trubel. Ja, Gott ist nicht aufgeschreckt von fehlender Elektrik. Er ist souverän, der sitzt auf dem Thron und der fällt auch nicht vom Thron durch sowas. Der ist gut und er ist hier. Und wenn du willst, kannst du einfach mal den Boden unter deinen Füßen wahrnehmen, weil häufig sind wir überall in unseren Gedanken, aber nicht hier. Und Gott, ich bete, dass du all das von uns hereinholst, was jetzt noch nicht hier ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Augen, die Augen unseres Herzens auf Jesus ausrichtest. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns heute noch mal mehr offenbarst, wer Jesus wirklich ist, wozu er gekommen ist. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du Menschen in eine Begegnung mit Gott führst. Heiliger Geist, zeig uns Jesus. Amen. Ich habe vorhin gesagt, dass die Worte ein viele Assoziationen ausgelöst haben, als sie zum ersten Mal ausgesprochen wurden. Und Jesus hat diese Phrase oder diese Sätze, ich bin Weg, Wahrheit und Leben, zu Juden ausgesprochen. Und für Juden hatten diese Worte, die haben bei denen ganz viel ausgelöst. Das waren Worte, die kulturell belegt waren und auch mit ihrer Religion. Das wäre, wie wenn ich euch, kannst du mal das Bild einspielen, dieses Bild zeigen würde. Ich müsste gar nicht viel sagen, aber ihr wüsstet, okay, der Mauerfall, selbst wenn ihr nicht dabei wart, das hat ganz viel mit der Kultur unserer Geschichte gemacht. Und mit der Kultur des deutschen Volkes, mit dem, wie wir uns als Deutsche verstehen. Vielleicht auch persönliche oder private Geschichten, vielleicht Tanten, Eltern, Großeltern haben im Osten gewohnt. Ich selber habe in Leipzig gewohnt und ich weiß heute noch, wie viel es mit den Menschen macht, dass Deutschland in eine Einheit gekommen ist. Oder es wäre ähnlich, wenn ich ein Schlagwort in den Raum werfen würde wie Luther, da würden bei euch sofort auch so der innere Film abgehen und Ideen vielleicht, was ihr im Konfi gehört habt oder im Religionsunterricht. Oder es ist auch eure religiöse Identität, die dadurch ausgemacht ist, weil die sagt, ich bin evangelisch. Das ist, wie ich glaube. Das ist meine Identität auch irgendwie. Und das Gleiche war, als Jesus diese Worte sagt, ich bin Weg, Wahrheit und Leben, weil er damit eine Anspielung macht, und zwar, dass er der Messias ist. Genau, ich habe euch das Wort hier unten mal hingeschrieben. Ich habe mal in Israel gewohnt und jedes Mal, wenn ich irgendwo was Hebräisches einbringen kann, freue ich mich. Aber genau, Messias kommt von dem hebräischen Wort Meschiach. Und Meschiach bedeutet, Öl zu nehmen und über einer Person auszugießen. Und zwar so viel, dass sie hinterher wie so eine Butterstulle geglänzt hat. Also nicht nur so ein bisschen, so, sondern einmal drüber. Weil Meschiach heißt gesalbt oder geweiht. Und der Meschiach, HaMashiach, das ist der Gesalbte, der Gesegnete. Und das ist eine Praxis, die man im Judentum gemacht hat, immer dann, wenn man anzeigen wollte, dass Orte oder Menschen Vermittler sind zwischen Himmel und Erde oder sich an diesem Ort Himmel und Erde berühren. Es gibt eine Geschichte von Jakob, der im Alten Testament, der auf der Flucht ist vor seinem Bruder und irgendwann völlig erschöpft mitten in der Steinwüste stehen bleibt und ihm ist mittlerweile alles egal und er legt sich auf einen Stein und schläft dort als sein Nachtlager. Und in dieser Nacht hat er eine Vision und er sieht Engel, die an diesem Ort auf- und absteigen. Also er hat einen offenen Himmel gesehen, wie ein Zugang zum Himmel, ein Portal zum Himmel. Und am nächsten Tag nimmt er eine Flasche Öl, gießt es über diesen Stein und sagt, das ist ein heiliger, gesalbter Ort. Das ist Beit El, das Haus Gottes. Hier berühren sich Himmel und Erde. Und das wurde zum Beispiel auch mit Altären gemacht oder dem Stiftszelt, also dem Zelt, dem Ort dort, wo man im Alten Testament glaubt, dass Gott wohnt unter seinem Volk. Also dass Gott hier auf der Erde war und somit anfassbar und berührbar war. Ich habe gesagt, es waren nicht nur Orte, sondern es waren auch Menschen. Und Menschen, die gesalbt wurden, wurden gesalbt für eine bestimmte Aufgabe. Also wenn ihnen das Öl übergegossen wurde, wurde angezeigt, dass sie von jetzt an Vermittler sind. Sie sind die, die zwischen Himmel und Erde vermitteln sollen. Und das waren Propheten, also Propheten wurden gesalbt und sie sollten mit ihren Worten das Himmlische den Menschen weitergeben, also was auf Gottes Herzen ist und somit vermitteln. Oder Priester, die durch ihre Gebete oder durch ihre Opfer vermitteln sollten. Oder Könige, die zwischen das, was Gott als richtig, als wahr anerkennt, Gottes Wesen, Gottes Werte durch ihr Leben und durch ihre Arbeit zeigen sollten, wie Gott wirklich ist. So habe ich gesagt, dass es bei mehreren Leuten kam und wenn dieses Salböl ausgegossen wurde, war das so ein Zeichen, jetzt bist du eingeführt in diesen Job und der Heilige Geist kommt auf dich und er ist der, der dir Kraft gibt und Befähigung, diese Aufgabe zu erfüllen. Es waren mehrere Menschen, habe ich ja gerade gesagt, die gesalbt wurden, aber jetzt hat Jesus von sich gesagt, dass er der Messias ist, der HaMashiach. Was bedeutet das? Und um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen in die Welt der Juden eintauchen und die Geschichte anschauen, die Jesus mit diesem Volk geschrieben hat. Und die beginnt ganz am Anfang im Garten Eden. Und der Garten Eden wird im Genesis, also im ersten Buch der Bibel, so dargestellt, dass es ein Ort ist, an dem sich Himmel und Erde berühren. Also wir haben auf der einen Seite das, was wir auch sehen, also die Erde mit Pflanzen, Tieren, den Menschen, all der Schönheit, die uns umgibt. Und wo Gott das sah und meinte, oh, es ist gut, es gefällt mir. Ich habe richtig Wohlgefallen daran. Und in Genesis heißt es, dass er die Menschen in einen ganz besonderen Teil der Erde gesetzt hat, den er Eden nennt. Und Eden bedeutet übersetzt auf Deutsch Genuss oder Wonne. Das bedeutet, es war ein guter Ort. Ein Ort, wo es sich gelohnt hat zu leben, der schön war. Und gleichzeitig hat Gott aber auch eine himmlische Welt geschaffen. Das in der Bibel lesen wir da über Engelwesen, über Seraphim, über Cherubim oder die Propheten, wenn sie in den Himmel sehen, haben sie Visionen von einem Thron, auf dem Gott sitzt. Und das ist diese geistliche Welt, von der sie schreiben. Und im Garten Eden war es jetzt so, dass diese beiden Sphären, sag ich mal, oder diese beiden Realitäten sich überlappt haben und die Menschen in Frieden gelebt haben untereinander, mit der Natur, mit Gott, aber auch mit der geistlichen Welt. Dass es für sie ganz natürlich war, Einblicke in die geistliche Welt zu haben. Und ein Effekt davon war zum Beispiel, wir lesen, dass Adam, was auch Mensch bedeutet. Deswegen können wir uns eben da hineinlesen, am Abend mit Gott spazieren gegangen ist, weil er so vertraut mit ihm war. Und dann haben sie Geheimnisse ausgetauscht und miteinander Leben geteilt, eine Intimität gehabt, eine Beziehung gehabt, die Genuss war. Ja, es hat dazu gezählt. Und Adam und Eva waren wie Kinder, die Gott wirklich vertraut haben in allen Dingen. Er hat sie versorgt, sie haben seiner Weisheit vertraut, seinen Weisungen und haben dadurch eine tiefe und gute Beziehung gehabt. In diesem Garten standen allerdings auch zwei Bäume. Und Gott als der gute Vater sagt, gönnt euch, esst von allem, was ihr in diesem Garten seht. Genießt das Leben, genießt einander, genießt die Natur, ihr dürft alles. Nur das eine, diesen einen Baum, davon esst lieber nicht. Und das war nicht in dem, Gott war in dem Moment kein Spielverderber, sondern das ist vielmehr die Stimme eines liebenden Vaters, der sagt, Kinder, wenn ihr davon esst, ihr wisst nicht, was das für Konsequenzen hat. Ihr könnt das nicht überblicken. Und ich sage euch, am Ende werdet ihr sogar dran sterben. Warum? Was war das für ein Baum? Wir lesen, dass es ein Baum war, bei dem man gut und böse unterscheiden konnte. Also auf Hebräisch heißt es Tov, also gut, und Ra, böse. Das hört man schon, Ra. Hebräisch ist eine sehr lautmalerische Sprache, also ich kann es sehr empfehlen zu lernen, wenn ihr Spaß haben wollt. Genau. Es geht in diesem Garten eigentlich, oder an diesem Baum, um einen Test und um Unterscheidung. Jetzt fragt sich vielleicht Charlotte, Unterscheidung ist doch gut. Unterscheidung hat doch was mit Reife zu tun und gute Entscheidungen zu treffen und in einem Moment weise zu sein. Stimmt. Und die Menschen haben das auch gebraucht. Also Gott hatte sie ja in diesen Garten gesetzt und sie zu seinen Repräsentanten gemacht. Also er hat gesagt, ihr seid meine Ebenbilder, ihr seid von jetzt an die Verwalter auf der Erde. Ihr dürft vermitteln zwischen Himmel und Erde. Ihr dürft mein Wort wie Propheten vermitteln. Ihr dürft mein Wesen vermitteln und den Garten ausbreiten und Priester sein, in meiner Nähe leben. Und für diesen Auftrag haben die Menschen auch Unterscheidung gebraucht. Die Frage ist nicht, ob Unterscheidung gut ist, sondern was ist die Quelle deiner Unterscheidung? Bisher war es so, dass Gott die Erde erschaffen hatte und in dem Schöpfungsbericht lesen wir, es war Abend, es war Morgen, der erste Tag und so weiter und Gott sah, es war gut. Also bis dahin war sozusagen Gott die moralische Instanz oder der Autorität hatte darüber, was gut und was schlecht ist. Und die Menschen haben bis dahin Gott vertraut, weil sie wissen, ja, Gott ist gut, er ist ein Vater und was er mir beibringt, dem kann ich vertrauen, weil er gut ist. Eigentlich ging es im Grunde darum, vertraue ich Gottes Wesen, wer er ist? Vertraue ich seinem Urteil? Vertraue ich, dass er es gut mit mir meint oder nicht? Weil in diesem Garten war nicht nur die Stimme Gottes zu hören, sondern auch die Stimme des Bösen. Und ihr kennt bestimmt aus der Kinderbibel diese Schlange, die redet. Und Schlangen, die reden, waren selbst in der Antike schon komisch. Wofür es eigentlich steht, ist das Sinnbild eines bösen Geistwesens, was sich von Gott abgewendet hat. Das hat man in der Antike, auch bei den Babyloniern und überall, war das ein Zeichen oder ein Symbol für geistliche Mächte, die sich von Gott abgewendet haben. Und diese Schlange oder Sinnbild der Schlange hinterfragt jetzt einfach mal, sagt, die Menschen, glaubt ihr wirklich, dass dieser Gott ein Vater ist und es gut mit dir meint? Also eigentlich kannst du doch nur auf das vertrauen, was du selber erledigst. Schlussendlich bist du doch auf dich gestellt. Und dieser Gott Unterscheidung, der hält euch einfach was vor. Es geht hier nicht darum, dass ihr Gott vertraut oder sonst was. Er möchte einfach euch klein halten und euer Leben schlecht machen. Und Adam und Eva, also die Menschen, hören so eine Weile dazu und vergessen ganz, wer Gott eigentlich ist. Und dass er sie bisher genährt hat, versorgt hat, vertrauensvoll war, ihnen alles beigebracht hat, was sie brauchen. Und sie hören auf die Schlange und dann heißt es in der Geschichte, dass Eva den Apfel nahm und auf einmal hieß es, sie sah, dass es gut war in ihren Augen. Und von dem Moment an hatten sich die Menschen entschieden, sie wollen ihr eigenes moralisches Urteil fällen. Sie wollen selbst entscheiden, was gut und was falsch ist. Später in der Bibel hören wir, dass der Anfang von aller Weisheit und Erkenntnis in Sprüchen die Ehrfurcht vor Gott ist. Und in dem Moment haben sie sich aber gegen Gott entschieden. Und das hatte Konsequenzen. Gott in seiner Barmherzigkeit und in seiner Gnade hat die Menschen nicht umgebracht, aber er hat gesagt, ich verbanne euch aus dem Garten Eden. Ich verbanne euch aus dieser engen Gemeinschaft. Und weil sie weg waren von Gott, waren sie damit geistlich tot. Sie hatten sich dafür entschieden, von jetzt an auf ihr eigenes Urteil zu vertrauen und das so, Dinge so zu machen und zu sagen, na, was Gott drüber denkt, ist uns egal. Und die Konsequenz war eben, dass sie in der Entfernung von Gott leben sollen. Die Schlange hatte sozusagen mit ihren Worten ihr Herz vergiftet. Ich habe da auch ein Bild so. Und Gott, als ein guter Vater, der er wirklich ist, hat hinterher nicht gesagt, habe ich es euch nicht gesagt. Habe ich euch nicht gesagt, dass das kommt, sondern im Hebräischen fängt er an, ein Klagelied zu singen. Und es fängt an mit Ocheini. Und wieder hört man das. Ocheini. Da ist ein Vater, der weint. Und er sagt, warum? Ich liebe euch. Warum? Und er betrauert den Verlust der Beziehung und eigentlich, dass die Menschen Gott angefangen haben zu misstrauen. Dass sie ihn so in Hinterfrage stellen, sein gutes Wesen so in Frage stellen. Und wir sehen auch, dass diese Konsequenz dessen, sich auf das eigene Moral als das Oberste zu stellen und ohne Gott zu leben, hatte katastrophale Auswirkungen. Schon die Kinder von Adam und Eva haben einander umgebracht. Sie haben gesagt, okay, in meinen Augen ist es gut, dich umzubringen. Also bringe ich dich um. Und es ist eine Teufelsspirale, die sich immer weiter fortsetzt. Und die Kinder von Kain, das Ende davon ist ein König, der sagt, naja, früher hat man sich vielleicht noch entschuldigt. Wenn du mich schräg anguckst, bringe ich dich um. Also eine Verherrlichung von Gewalt, von Mord, von Sexualität, oder schlechter Sexualität, das ist, was wir sehen im Verlauf der Geschichte. Und auch heute sehen wir das. Gerade wenn man das merkt mit der Hamas, die beschreibt, was gut in ihren Augen ist und die sagen, es ist gut, dass man Kinder umbringt auf brutalste Art und Weise. Das ist doch was, ja, wenn Menschen entscheiden, dass sie sagen dürfen, was gut und was böse ist, das endet in einer Gewaltspirale, in einem echten Teufelskreis. Aber Gott, der liebende Vater, sagt, gibt ein Versprechen und sagt, ich kann das nicht mit ansehen. Und in seinem Trauerlied macht er eine Verheißung. Und er sagt, es wird einmal ein Mensch kommen, der dieser Schlange den Kopf zertritt und das Böse im Menschen und das, was den Menschen verführt, ein für alle Mal zerstört. Aber er selbst wird dabei verletzt werden. Er wird das Böse ausrotten. Er wird diesen Zugang, diese Brücke zum Himmel, den Weg zum Himmel wieder freimachen, aber dabei selbst sterben. Und dann beginnt eigentlich in der hebräischen Bibel die Frage, wer ist denn dieser Messias? Wer ist dieser Mann, der da kommen wird um die Beziehung wiederherzustellen oder um den Zugang zum Himmel möglich zu machen. Kain und Abel waren es nicht. Die Könige, die danach kamen, waren es auch nicht. Und dann sehen wir die Geschichte, die Gott mit dem Volk Israel geht. Und es kommen immer mal wieder so ein paar Kandidaten, wo man denken könnte, ist er der Messias? Ist er es? Und der erste Kandidat ist er. Abraham. Das ist ein Beduine, den Gott ruft und sagt, komm mit mir, ich möchte dich wieder neu lehren, was es heißt, mir zu vertrauen und in der Beziehung mit mir zu leben. Und wir wissen über Abraham, von dem heißt es, er von Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet hat und mit ihm gegessen hat. Und er hat ihm auf einer ganz, ganz tiefen Art und Weise vertraut und sich sogar buchstäblich wieder zurück auf die Reise nach Eden begeben. Aber auch Abraham war im Würgegriff der Schlange. In einem scheinenden Moment, als ihm angeboten wurde, Gott zu vertrauen, hat er wie Eva auch nach der Frucht gegriffen, getan, was in seinen Augen gut ist. Er hat seine Frau verkauft, verlogen, hat sie als seine Schwester ausgegeben, er ist mit seinen Kindern furchtbar umgegangen. Und man merkt, nein, das kann nicht der Messias sein, weil das Böse hatte ihn selbst auch im Griff. Aber Gott hat diesen Mann besonders geliebt, auch die Beziehung, die sie zu ihm haben. Er sagt, aus deinem Volk, aus dem Volk Israel, dem, was aus dir entstammen wird, aus dir wird der Messias kommen. Das ist meine Verheißung. Und ich möchte, dass durch diese Person all die Menschen, die nicht zum Volk gehören, irgendwann auch wieder zurück in diese Gemeinschaft nach Eden kommen. Der nächste Mann, der auftaucht, ist dieser. Mose hatte ganz schön viele Qualitäten eines Messias. Also der hat groß angefangen als Königssohn, hat dann alles aufgegeben, ist in die Wüste gegangen, wurde dort von Gott geformt und trainiert, eine Denkweise und eine Lebensweise zu haben, die Gott gefällt. Auch er war befreundet mit Gott. Und er hat Wunder getan. Er hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft geführt. Aber auch Mose hatte das Gift der Schlange. Er hat einen Mann umgebracht. Und als es darum ging, zu sagen, vertraue ich Gott, ist wirklich Gott der, der gut ist oder nicht, hat er gemeint, nee, ich bin eigentlich der das ganze Volk aus Israel geführt hat. Also er hatte diesen Test auch nicht bestanden. Die nächste Person, die kam, war er, der David. Und David wird in der Bibel als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Jemand, der bei Gott einen ganz besonderen Wert hatte. Ein Großteil der hebräischen Bibel geht über David und seine Geschichte und seine Psalmen. Also die nehmen sehr viel Raum ein und im hebräischen Volk hat David einen ganz, ganz großen Stellenwert. Eben weil er für seine Zeit schon so viel wusste. David wusste zum Beispiel von dem Thron im Himmel. Also er hatte Einblicke und er wusste, wie gut Gott ist. Aber auch David hat eine Frau vergewaltigt. Und wenn man so diese Geschichte hört, ist es immer wieder, dass man denkt, wo ist denn dieser Mann? Was ist eigentlich mit uns Menschen los? Selbst die irgendwie erwählt sind, vertrauen am Ende Gott nicht und nur sich selbst und entscheiden, was gut oder was schlecht ist. Und Gott ist immer wieder der eingreift und sagt, ich weiß, auch dein Herz ist im Begriff der Schlange, aber ich will diese Beziehung. Ich möchte euch. Und deswegen verspricht er David, aus deiner Nachkommenschaft wird einer kommen, der ein ewiges Königreich baut. Ein König, der Frieden bringt, der Nähe bringt, der Wahrheit bringt. Und es sieht ganz schön düster aus, weil viele, viele Jahre passiert nichts. Und die meisten denken schon, naja, diese Sache mit Zugang zu Gott und Beziehung zu Gott ist doch einfach nur ein Märchen, was uns unsere Eltern erzählt haben. Und Messias, ja, Weihnachtsmann, ne? Und das Volk Israel geht durch sehr viel Leid. Und es gibt nur noch einzelne Stimmen, die sagen, doch, Es wird einer kommen, das sind die Propheten. Sie sagen, es wird einer kommen, der dem Bösen, auch der Ungerechtigkeit hier auf der Erde, ein Ende machen wird und der einen ganz neuen Anfang möglich machen wird. Und der diesen Test besteht, weil der von Gott befähigt wird, diesen Vertrauenstest zu bestehen. Und dieser Mann kommt auch. Und der heißt Jeschua. Es ist Gott persönlich, der sich auf den Weg macht, weil er weiß, dass seine Menschen können es nicht. Aber er sehnt sich zu sehr nach ihnen, als dass er sie ihrem eigenen Schicksal überlassen möchte. Er weiß, sie haben eigentlich sich gegen ihn entschieden. Aber er sagt, das kann ich nicht, ich kann meine Kinder nicht im Stich lassen. Und er kommt als Mensch, weil damals im Garten hat Gott den Menschen die Aufgabe gegeben, Verwalter zu sein und die Erde zu verwalten und gut zu führen, mit Hilfe Gottes. Und die Menschen haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Und er wusste aber auch, dass er ganz Gott sein musste, um diesen geistlichen Mächten Gottes Chaos zu machen. Und so kommt Gott selbst als Mensch, sozusagen die lebende Bundeslade, wieder auf die Erde. Was Jesus ist, ist, er ist vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Er ist die Gegenwart Gottes zum Anfassen. Und er bringt die Gegenwart Gottes, die Liebe Gottes, direkt hin zu den Menschen. Und Jesus fängt wirklich sehr menschlich an. Als er geboren wird, muss er sofort fliehen, weil ein Genozid angezettelt wird. Und er wächst in Ägypten auf, wo er die Sprache nicht versteht, wo er wahrscheinlich in größter Armut aufgewachsen ist. Fliehen musste mehrmals in seinem Leben. Er wusste, was Leid ist. Er wusste, was es bedeutet, dass Menschen einen nicht verstehen und nicht kennen. Dass er der Ausländer ist, der Außenseiter, der Abgegrenzte, der vielleicht die falsche Hautfarbe hat. Und wir lesen über Jesus, dass er selbst aufwuchs und erwachsen wurde und viele Jahre im Verborgenen gelebt hat. Und dann steht dort, dass er gelernt hat, durch Gott Gut von Böse zu unterscheiden. Also er hat praktisch das, was Adam und Eva verneint haben, noch einmal neu angefangen. Und Jesus wird auch gesalbt. Das passiert bei seiner Taufe, da ist er am Jordan. Und er wird untergetaucht und über ihm geht der Himmel auf und der Heilige Geist kommt auf ihn herab. Und damit wird er eingesetzt in seinen Dienst, der genau danach beginnt. Und es heißt, es ist der Geist des Furcht des Herrn, der Furcht des Herrn auf ihm gelegen hat. Also, dass er die Autorität Gottes voll anerkannt hat und gesagt hat, ich tue nichts aus mir heraus. Mir ist wichtiger, mit Gott zu leben, als dass ich jetzt das durchziehe, was ich für gut befinde. Mir ist die Beziehung zu ihm wichtiger. Das heißt von Jesus, er tat nur das, was er Gott tun sah. Und er wird auch getestet. Es gibt eine Begebenheit in der Bibel, wo Jesus wieder dieser Schlange gegenübersteht und den Vertrauenstest bestehen muss. Und es ist die gleiche Frage, die Adam und Eva gestellt wurde. Jesus wusste, wer er war. Er wusste, dass er der Sohn Gottes ist und gekommen ist, um das Volk zu retten, um das Volk zurückzuführen zu Gott. Und der Teufel wusste es auch, das Böse wusste es auch. Deswegen bietet eben nicht irgendwas an, sondern sagt, also, wir machen einen Deal. Durch meine Kraft und meine Autorität gebe ich dir die Welt und du wirst König drüber. Dafür bist du doch gekommen. Was soll das auf Gott vertrauen? Der meint es eh nicht gut mit dir, da wirst du ewig warten. Sondern nimm einfach das, was ich dir jetzt anbiete und dann ist gut. Und Jesus hat das erkannt und hat gesagt, nee, ich tue nicht das, was gut in meinen Augen ist oder in deinen Augen. Ich entscheide mich, auf Gott zu vertrauen, weil ich weiß, zu seiner Zeit wird er mir das geben, was er verheißen hat. Und er ist der einzige Mensch, der diese Tests vollkommen besteht. Und er begeht dann zu dienen. Er geht herum und er fängt an zu lehren. Und er ist wieder dieser Prophet, wozu die Menschen gedacht waren. Er fängt an, die Worte Gottes zu erzählen. Und er hilft ihnen zu unterscheiden und sagt, so hört sich die Stimme Gottes eigentlich an. Das heißt, er offenbarte den Vater, zeigte, wer Gott eigentlich wirklich ist. Die Menschen hatten viel zu lange auf das gehört, was die Schlange sagt. Er sagt, nee, ein Leben mit Gott sieht so und so aus. Also wenn ihr die Bergpredigt schon mal gelesen habt, da stellt er etwas vor, das ist so gegensätzlich zu all dem, wie unsere machtbesessene Kultur ist. Zum Beispiel sagt er, wenn du wirklich der Größte sein willst in meinem Königreich, dann diene anderen. Es ist ein ganz anderes Denken. Und das stellt er ihnen vor. Und er öffnet ihnen wieder den Weg und er spricht es auch aus. Er regiert, indem er seine Macht zeigt, als Gott mächtiger ist über das Böse und Dämonen austreibt. Und mitten in all dem steht er drin und sagt, ich bin der einzige Weg zurück zum Himmel. Ich bin der Weg. Ich bin diese Brücke, die euch fehlt, weil sie verloren gegangen ist. Und meine Wahrheit ist die Wahrheit. Das, was ich als gut befinde, das ist gut. Und ich helfe euch zu unterscheiden. Und was ich euch anbete, ist ein neues Leben. Ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben in Beziehung mit Gott. Ein Leben in Unterscheidung Gottes. Ein Leben, wo Gott als Autorität anerkannt wird und als Vater. Und Jesus meint es wirklich ernst, weil er, du kannst mal weitermachen, diesen Teufelskreis, in dem die Menschen sind, durchbricht mit seinem eigenen Leben. Er weiß, dass die Menschen Schuld auf sich geladen haben. Er weiß, wie sie denken. Er weiß, wie sie fühlen. Er war auch Mensch. Er wurde auch versucht. Und er weiß, dass es übernatürliche Hilfe braucht. Es braucht Gott, um zu Gott zurückzukehren. Und er lädt die Schuld auf sich und all die Konsequenzen, die es hatte, dass Menschen immer wieder ihrem eigenen Urteil gefolgt waren. Und sagt, wenn Gott dich jetzt anschaut, dann sieht er das nicht mehr. Was er sieht, ist mich und mein Leben, das ich für dich gegeben habe. Mein Blut, was ich vergossen habe, wäscht deine Schuld, deine Anklagen, deine Zweifel, deine Ängste, das, was du falsch gemacht hast, wo du dich gegen Gott entschieden hast, wo du Menschen vielleicht Gewalt angetan hast, das wäscht es weg. Ich biete dir ein Leben an 2.0, ein Weg zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Es gibt ein Gedicht von Jesaja, der das ganz wunderbar beschreibt. Und er fängt damit an, dass er sagt, wer hat sowas hier schon mal gehört, was damals passiert ist? Oder er hat es in Voraussicht gesagt, er wusste, dass es passieren wird. Und er sagt, dieser Mann, er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen. Er war mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet und wir haben ihn nicht geschätzt. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, die Konsequenzen, die wir eigentlich ausbaden müssten, weil es unsere eigene Entscheidung war. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und geplagt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Also jeder tat das, was gut in seinen Augen war. Er greift es auf aus dem Garten Eden. Doch der Herr ließ auf ihn treffen unser aller Schuld. Die Konsequenz unserer Sünde hat ihn zermalmt. Die Anrechte, die das Böse an dir hatte und auch hat, wenn du Jesus nicht in dein Leben einlässt, der zerstört am Kreuz. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf vor seinen Scheren verstummt, so tat er auch seinen Mund nicht auf. Doch der Herr hatte Gefallen an ihm. Gott hat über Jesus gesagt, mein Wohlgefallen liegt auf ihm. Er ist der zwischen Gut und Böse unterscheidet. Er ist der mir vertraut, der noch weiß, wer ich ist, der mein Wesen noch kennt. Wenn du Gott sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen. und lange leben. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Und nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Jesus hat nicht nur gestorben, sondern er ist auch wieder auferstanden. Und er sättigt sich an Erkenntnis. Er war der, der Gott wirklich gesehen hat und erkannt hat. Er wusste, wer Gott ist. Und diese Beziehung, diese Nähe zu Gott, das hat ihn erfüllt. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht, indem er ihre Schuld auf sich lädt. Und das gilt dir heute genauso. Was Gott dir anbietet, ich biete dir ein Leben 2.0 an, wenn du mir glaubst, wenn du zu mir kommst. Kehrt um, tut Buße, heute ist das Königreich Gottes nahe. Und er sagt, wenn du mir glaubst und getauft bist und meinen Geist empfängst, kannst du mal weitermachen, bist du ein Mini-Messias. Weil Messias auf Griechisch heißt Christus. Und du bist ein Christ. Das heißt, du bist gesalbt. In dir berühren sich Himmel und Erde, wenn du an ihn glaubst. Wenn du den Heiligen Geist empfängst, dann bist du jemand, durch den Gott erfahrbar wird. Du bist dann ein Portal zum Himmel. Und Menschen, die dich ansehen, kommen in Berührung mit Gott, erfahren ihn, erfahren Heilung und Hoffnung und Frieden. Das ist dein ursprünglicher Auftrag. Menschen in eine Begegnung mit Gott zu führen. Und ich würde jetzt hier einfach mal pausieren und zum Ende kommen. Und ich weiß nicht, das, was ich euch gerade erzählt habe, ist das Evangelium, die gute Nachricht. Und das bedeutet, dass Jesus heute hier ist und genau das gleiche Angebot macht. Dass er sagt, ich habe dir den Weg frei gemacht, um mit Gott wieder in eine Beziehung zu leben. Möchtest du meinen Geist haben? Möchtest du mich anerkennen? Und dann möchte ich auch mit dir spazieren gehen und meine Geheimnisse mit dir teilen. Und ich würde jetzt gerne einfach mit euch beten, weil ich glaube, dass diese Botschaft geht nie leer aus und wir sind alle an verschiedenen Punkten. Und ich werde jetzt einfach verschiedene Dinge aussprechen. Wenn du willst, kannst du da damit einstimmen. Ich möchte als erstes mit euch beten, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr gar nicht glauben könnt, dass Gott wirklich gut ist. Bei all dem, was du erlebt hast, bei all dem, was du gesehen hast. Und deine Erfahrung spricht eigentlich, naja, ich muss mich hier schon auf mich verlassen, weil am Ende macht es ja niemand sonst. Und damit machst du dich selbst zu Gott. Und du sagst, ja, eigentlich, mir kann ich mehr vertrauen als jedem anderen. Und wenn du sagst, okay, ich möchte es auf mich wirken lassen und ich möchte Gott erkennen als der, der wirklich gut ist. Ich kann es vielleicht noch nicht glauben, aber ich möchte mich dafür auch machen, zeig mir das. Dann lade ich dich einfach ein, als Zeichen deine Hände zu öffnen, dass du loslässt. Sagst, Herr, ich verstehe es nicht, aber zeig mir, wie gut du bist. Und himmlischer Vater, ich bete wirklich, dass du jeder Person, die gerade so mutig ist und sagt, ich kenne dich nicht, ich verstehe dich nicht und ich bin auch ziemlich zornig. Wo bist du denn gut? Dass du das anerkennst, was gerade passiert ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du ihnen jetzt die Liebe des Vaters schenkst. In ihr Herz, dass sie spüren durch Wärme oder durch den Frieden, dass sie sehen, Gott ist wirklich ein guter Vater. Und wenn er dich sieht, hat er zuallererst wohlgefallen. Und seine Pläne für dich sind gut. Ich bete, Vater, dass du dich in den nächsten Tagen und Wochen als dieser gute Vater zeigst. In kleinen Dingen und in großen Dingen. Vielleicht bist du auch hier und denkst dir, also ich kann mich mehr mit diesem Teufelskreis identifizieren. Und wie soll das gehen, dass all das, was ich in meinem Leben auf mich geladen habe, auf einmal weg ist? Das ist das Wunder des Glaubens. Gott sagt, egal was du getan hast, es gibt keine Disqualifizierung. Und wenn es bei dir der Fall ist, dann lade ich dich ein, einfach, ich werde es jetzt vorbeten und du kannst es in deinem Herzen nachbeten. Und zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Und ich brauche deine Vergebung. Und ich möchte mit dir heute dieses neue Leben anfangen, was du anbietest. Ich möchte lernen, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ich möchte dich wieder als Gott anerkennen. Bitte vergib mir, was ich da alles kaputt gemacht habe oder wo ich Menschen verletzt habe. Hilf mir. Und vielleicht bist du ein Christ, der sich denkt, ja, Charlotte, du bist Missionar. Du erlebst Frieden und Zeichen und Wunder. Aber ich habe erlebt, dass das Leben mit Jesus ganz schön hart ist und schwer. Und selbst wenn man zu Jesus gehört, entscheidet man sich echt für das Schlechte häufig. Oder fühlt sich Gott nicht nahe. Und es ist eher ein schweres Joch und kein Spaß. Und dann möchte ich dich einladen, den Heiligen Geist in dein Leben zu lassen. Weil durch ihn wird das Joch sanft und die Last leicht. Und ich meine, auf den Einzelnen, ich weiß, das ist für manche Menschen sehr abstrakt. Aber das ist die Salbung, die Kraft, die in dir Himmel und Erde verbindet. Und da bete ich jetzt auch einfach nochmal und du kannst im Stillen mitbeten, wenn du das möchtest. Heiliger Geist, wir erkennen dich als Gottheit an, als Teil der Gottheit. Und du wirst Helfer genannt, der uns hilft, dieses christliche Leben zu leben, der uns verwandelt von innen heraus, der unser Herz aus diesem Würgegriff der Schlange, das alles aus uns herausspült. Und Heiliger Geist, kannst du mir nachbeten, wenn du willst. Ich möchte dich kennenlernen. Heiliger Geist, ich möchte dieses kleine Eden selbst sein. Ich möchte ein Portal zum Himmel sein. Füll mich, Heiliger Geist, mit dem Frieden Gottes und der Weise Gottes. Ich brauche dich. Und so möchte ich einfach jetzt abschließen, diesen Vortrag und auch die Gebete. Und ich segne euch mit dem liebenden Blick des Vaters, der auf euch schaut und sich freut, der dankbar ist, dass ihr da seid, weil die ganze Zeit war seine Sehnsucht nach dir. Und jeden Tag ist ein neuer Anfang möglich, jeden Tag sind seine Arme weit offen. Und Jesus ist gekommen, weil er dich liebt. Gott, und ich bete, dass du wirklich dieses durch deinen Geist deine Liebe in ihre Herzen ausgießt. Das ist eine Verheißung, die wir in der Bibel lesen. Und dass von heute an viele Beziehungen zwischen dem Vater und seinen Kindern heil werden. Herr, ich bete, Jesus, dass du heute Abend diese Brücke wirst und dass neue Freundschaft zwischen Gott und seinen Kindern entsteht. Danke für all das, was du getan hast, Jesus. Und wir lieben und wir verehren dich. Amen.